Hallo und willkommen zum Aue-Podcast. Heute mit Folge 98, heute wieder mit mir, Martin, hi, Tobias.
Hey, hey.
Und Florian.
Glück auf.
Ja, Jungs, es war ja jetzt letzter Spieltag und dazu möchte ich nochmal gerne mit euch diskutieren, wie ihr so das Erlebnis letzter Spieltag habt. Ich glaube, Florian, du kannst auch schon berichten, als wir zusammen in Schweinfurt waren, wurden auf jeden Fall die Drittliga- und Regionalliga Nordost-Ergebnisse aufmerksam verfolgt. Was macht denn für euch so den Reiz des letzten Spieltags aus, gerade so, wenn man an die Konferenz gucken oder verfolgen kann?
Ja, das ist einfach super spannend, weil sich dann ja das, was die ganze Saison sich aufgebaut hat, zuspitzt und innerhalb von 5 Minuten oder sogar kürzer kann der eine Verein eben dann auf den Aufstiegsplatz steigen oder halt eben den Nichtaufstiegsplatz haben, so wie zum Beispiel dann Rot-Weiß Essen mit der allerletzten Aktion sich den Relegationsplatz geholt hat. Oder ja, das ist halt einfach das Spannende.
Tobias, wie siehst du's? Es ist ja vor allen Dingen jetzt auch in den letzten Jahren so, dass der vorletzte Spieltag nicht mehr zeitgleich ist und was eine große Diskussion auch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke halt so ein bisschen, dass es, glaube ich, wichtig ist, einfach da auch zu sehen, wenn der letzte Spieltag jetzt nicht mehr irgendwie so gleichzeitig ist oder so, dann geht da auch ein Stück weit auch die Spannung verloren. Also ich glaube, gut, wenn dann nur der letzte Spieltag jetzt irgendwie so zeitgleich ist, dann ist es jetzt auch so, okay, alles ist jetzt ein bisschen auf die letzte Sekunde getaktet. Es gibt sehr viel großes Drama und das ist auch genau das, was halt die Menschen noch mögen.
Und wie siehst du das?
Beim letzten, vorletzten Spieltag kann es immer schon Entscheidungen auch geben und ich muss da nochmal an Greifswald jetzt denken. Greifswald gegen Lok habt ihr ja bestimmt auch gesehen. Mhm. Also es macht ja auch den Wettbewerb irgendwie angreifbar, wenn man eben am Ende nicht mehr so diese Gleichzeitigkeit hat.
Ja, das durchaus. Ich meine, das war ja auch wirklich aus meiner Sicht echt eine große Wettbewerbsverzerrung. Aber ich finde, wenn die Vereine da ungestraft davonkommen, dann wird das auch immer wieder passieren.
Ja, Florian, wie hast du denn das von Lok vor allen Dingen jetzt erlebt? Ich glaube, wir waren ja alle ein bisschen verwundert, dass Lok so lange hinten gelegen hat und auch so ein bisschen gezittert hat, oder?
Ja, das war ein bisschen verrückt, weil das ja zeitlich nicht mit unserem Spiel zusammenpasste, also nicht zusammenpasste. Wir haben ja in der dritten Liga früher angefangen und dann war ja mit dem zur Halbzeit bei uns lag Lok dann ja hinten und Jena war ganz schnell vorne. Und dann drehte sich das ja innerhalb von wenigen Minuten und hinter uns der Pressemann, der sagte dann auf einmal 2-2, du sagtest 3-2 und das war ja wirklich spannend einfach. Und ja, dann ging schon die Diskussion bei uns auf der Pressetribüne rum, was wäre denn besser für uns, wer in der Relegation spielt, Lok oder Jena?
Was wäre denn für uns besser?
Ja, irgendwie, ich glaube, besser, so ist es jetzt besser für uns, dass Lok jetzt die Relegation spielt und dann möglicherweise vielleicht aufsteigt, weil Jena ist eben die Mannschaft, die ja nicht so stark ist. Also Lok hat über Jahre lang da eben drum gekämpft und wenn sie es schaffen, dann sind sie erstmal in der dritten Liga und wir haben einen starken Rivalen weniger in der nächsten Jahr in der Regionalliga.
Tobi, siehst du auch so, dass Lok jetzt verdient hätte aufzusteigen?
Ehrlich gesagt nicht, also weil, glaube ich, Lok jetzt so die letzten 10 Spiele ja doch ganz schön auf dem Zahnfleisch gekraucht ist, also die, glaube ich, keine Ahnung, Relegation, glaube ich, ja einfach auch nicht können und denen ja vielleicht auch am Ende des Tages ja auch die Strukturen ja auch irgendwie auch fehlen, um in der dritten Liga bestehen zu können. Natürlich wäre es so, ja, das wäre ein starker Mitaufstiegskonkurrent ja einfach auch weg, aber ich glaube, verdient hätten sie es nicht.
Ja, ich kann natürlich auch noch was aus erster Hand erzählen zum Abstiegskampf in der zweiten Liga. Ich bin nämlich noch einen Tag länger in Bayern geblieben, ist ja Franken ehrlicherweise, und habe mir Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf angeguckt. Habt ihr das verfolgt?
Ja, ich habe es im Live-Ticker im Kicker verfolgt.
Das war ja wirklich Wahnsinn. Ich habe auch schon selten so eine Mannschaft gesehen wie Fürth, die nochmal so aufdrehen kann, 3-0 zur Pause. Und es sah ja sogar so aus, als ob sie es direkt dann schaffen. Und Fortuna Düsseldorf ist aufgrund der Tordifferenz nur abgestiegen. Und Braunschweig hat dann die Klasse gehalten und hat ja auch so ein bisschen mit einem halben Auge immer nach Schalke geguckt, wie die noch gegen Braunschweig spielen. Das war schon in der zweiten Liga ein ganz verrückter Spieltag. Und da musste ich auch nochmal an unseren Abstieg in Heidenheim irgendwie denken. Ich weiß nicht, Florian, ob du dich noch so dran erinnerst. Da hatte ich auch so dieses Gefühl, so was ich bei den Fortuna-Fans gesehen habe, dass du so eine Lähmung einfach merkst.
Ja, das ist ja klar. Ich meine, Fortuna hat wahrscheinlich bis vor 7 Spieltagen nicht damit gerechnet, dass sie noch da unten reinrutschen. Hat vorletztes Jahr noch Relegation gegen Bochum gespielt, um den Aufstieg in die erste Liga. Das ist natürlich wirklich für die jetzt auch eine Vollkatastrophe. Das muss man ja sagen. Die wollten ja eigentlich eher wieder Mittelfeld oder angreifen in der zweiten Liga und jetzt spielen sie dann ja dritte Liga.
Ja, vielleicht hat sie aber auch einfach der Fluch unserer ehemaligen Freunde irgendwie getroffen. Also, dass unsere Freunde oder ehemaligen Freunde halt auch mit absteigen.
Ach so, ja, wer weiß. So,
So weit
aber
bist du
sie haben
da
ja darum
nicht.
gebettelt, naja, aber sie haben ja da darum gebettelt, ne? Also das muss man ja auch sagen. Sie hatten ja schon guten Vorsprung und irgendwie lief das ja dann auch die letzten Spieltage gar nicht mehr zusammen. Und sie hatten es ja in der Hand in dem direkten Duell gegen Fürth. Und Fürth hat ja einfach deutlich besser gespielt.
Um das nochmal abzurunden, wir müssen natürlich auch noch den Aufsteigern in die zweite Bundesliga Osnabrück und Cottbus gratulieren. Eventuell schaffst du jetzt noch über Essen über die Relegation. Und Florian, was haben alle Teams gemeinsam?
Alle diese Teams, die aufgestiegen sind oder möglicherweise aufstiegen, also auch Essen, die haben uns als Podcast akkreditiert. Ja, MSV Duisburg, es tut uns leid, ihr gehört leider nicht dazu, ihr wolltet uns nicht akkreditieren, also habt ihr den Au-Fluch abbekommen und
Ja.
das hatten wir ja auch nochmal drin. Ja, ihr habt auch einfach nur zwei Punkte gegen uns geholt, zweimal unentschieden. Die anderen haben gegen uns gewonnen,
Ja,
alle Spiele und
um es nochmal abzurunden, letztes Jahr hat es sogar mit Duisburg und nicht mit Duisburg, mit Bielefeld und mit Dynamo auch gestimmt. Da waren wir auch herzlich willkommen. Und dann würde ich sagen, schauen wir auch mal direkt aufs Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Schöner Fußballabend. Ich war ja auch vor Ort mit über 10.000 Zuschauern alleine. Ja, so 1.800 bis 2.000 würde ich sagen. Duisburg-Fans, es war ja auch freier Vorverkauf, so dass es 10.334 Zuschauer waren. Und Luis Lort wieder mit einem Weltklasse-Spiel hat auch die Note 1 im Kicker bekommen. Tobias, taktisch doch eine geschlossene Leistung mit einem herausragenden Torhüter.
das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich finde es irgendwie auch ganz schön erschreckend irgendwie, dass wenn sie abgestiegen sind, jetzt auf einmal die Leistung gezeigt hatten oder gezeigt haben, die sie gebraucht hätten, um irgendwie diese Klasse zu halten. Also das hat mich an diesem Abend dann doch etwas fassungslos zurückgelassen.
Na, glaubst du denn, dass das wirklich intendiert oder beabsichtigt ist? Oder dass das nicht vielleicht einfach auch ein Motivations- oder ein Druckproblem ist, dass man jetzt gerade vielleicht gar nicht mehr den Druck hat, unbedingt auch zu müssen?
Naja, ich glaube, was ich ja persönlich glaube, ist halt so ein bisschen, es hat innerhalb der Mannschaft nicht gestimmt, es hat innerhalb des Vereins ja überhaupt gar nicht mehr gestimmt. Und deswegen bin ich ja auch so ganz klar der Meinung, irgendwie die Mannschaft hätte dicke irgendwie auch den Mittelfeldplatz erreichen können. Aber durch diese ganzen internen Querelen, die ja mehr oder weniger nach außen gekommen sind, wurde ja auch ganz klar deutlich irgendwie, dass es halt nicht einfach hätten schaffen können.
Florian, es ist ja auch ein verbreiteter Vorwurf, jetzt auch bei unseren Interviews, Videos zum Beispiel, dass die Leute jetzt nur noch um irgendwie einen neuen Vertrag spielen, dass sie vielleicht noch irgendwann in der dritten Liga bleiben können.
Ja, das haben wir jetzt ja öfter gelesen und ich muss natürlich sagen, klar, spielen jetzt um Drittliga-Vertrag oder nicht bei uns, aber müssen sich nochmal präsentieren, so wie das auch Schubidice und Enrico Kern gemacht haben und dann, da kommen wir auch noch drauf, dann jetzt den Trainerjob bekommen haben. Aber ehrlich gesagt, finde ich, das ist sehr einseitig betrachtet, denn hätte man eben einfach die ganze Saison diese Leistung abgerufen, was sie ja auch wollten. Das kann man ihnen ja gar nicht vorwerfen. Das haben wir ja im Podcast oft genug gesagt, dass sie ja wollten. Dann hätten sie bei uns einen sicheren Drittliga-Vertrag gehabt und müssen jetzt nicht um ihre Versetzung, um es jetzt mal in so einem Schulkontext zu benennen, zittern müssen, weil vielleicht stehen sie am Ende auch ohne Drittliga-Vertrag da, der ja dann deutlich schlechter dann bezahlt ist. Hätten sie das auch schon machen können. Und da bin ich ehrlich gesagt eher bei Tobi, dass das diese internen Querelen, sowohl in der Führungsebene, ja, des Vereins, aber auch innerhalb der Mannschaft, die da sicherlich da waren, dass das dann diesen Ausschlag gegeben hat.
Also ist der Abstieg vor allen Dingen auf die Führung des Vereins zurückzuführen?
Jein. Also ich würde mal ganz klar sagen, irgendwie, das ist halt am Ende des Tages das große Ganze. Also die Teamchemie muss stimmen. Es muss natürlich auch sagen, es wurde ja sehr viel von außen an die Mannschaft hereingetragen. Aber auch intern in der Führungsebene hat es einfach auch nicht gestimmt. Und das, wie ich ja schon so oft so sagte, alles einfach über Jahre, es ist eine jahrelange Entwicklung gewesen. Also ich würde jetzt nicht einen Namen festmachen, aber ich würde ja schon ganz klar sagen, das hat einfach über Jahre einfach nicht gepasst.
Der Vorstand hat aber jetzt selber analysiert, dass er sich nicht genug eingemischt hat. Zum Beispiel ins Sportliche. Das kam ja jetzt auch nochmal in einem Interview. Ich glaube, das hatten wir letzte Folge schon, Florian, ne?
Genau, und da ist ja wieder der, ich weiß gar nicht, wie haben wir es nochmal gesagt, der Witz, also haben wir es nicht genannt, aber der Witz an der Sache, dass ja jetzt man sich am Ende, wo es jetzt läuft, für Schubidice, oder man hat sich dann für Schubidice und Enrico Kern entschieden, die Lösung, die ja scheinbar Matze Heidrich eben auch schon im November, Dezember vorgeschlagen hat.
Vielleicht sogar schon im September, ne? Weiß ich nicht.
Vielleicht auch im September, aber auf jeden Fall, da hat er das vorgeschlagen und da hat man das ja eben nicht zugelassen, also dementsprechend sich in sportliche Dinge eingemischt. Das passt dann irgendwie von der Argumentation einfach nicht zusammen.
Ja. Ich glaube aber, das vertiefen wir nochmal in der Saisonabschlussfolge. Ich würde sagen, wir hören erstmal in das erste Interview rein mit Marcel Bär.
Cello, 0-0 im letzten Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten, rein sportlich betrachtet, hat dann nochmal gezeigt, was in euch steckt, oder?
Ja, definitiv. Ich denke, das war ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften, gerade kämpferisch. Duisburg hat dann am Ende viel nach vorne geworfen und wir hatten dann am Ende noch zwei Riesendinger durch meine Person. Und wenn Ole, glaube ich, den Ball besser querspielt auf Marv, dann ist das Ding auch drin. Wäre vielleicht am Ende zu viel des Guten gewesen, aber trotzdem muss ich der Mannschaft und dem Staff und den Fans heute ein echt ein Riesenkompliment machen. Es war ein, glaube ich, echt gelungener, abgerundeter Abschluss heute.
Fragt ihr euch dann manchmal jetzt, warum jetzt erst?
Ach, hatten wir eben im Fernsehen auch. Es bringt einfach jetzt auch gar nichts, darüber noch sich Gedanken zu machen, weil wir sind abgestiegen, es ist Fakt. Und der Verein muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen, das ist ganz wichtig. Ich glaube, jeder einzelne Spieler auch, egal wo er dann später auftaucht oder spielen wird, und wie eben angesprochen ist, bringt jetzt nichts. Warum und weshalb?
Man hat euch Spieler noch heute sichtlich angesehen, dass es nochmal Spaß gemacht hat, hier vor der fünfstelligen Kulisse im Erzgebirgsstadion zu spielen. Trotz der Situation dann nochmal vielleicht gefragt, geht's bei dir schon ein bisschen mehr Klarheit als vielleicht zuletzt?
Nein, wir sind in Gesprächen, überall hat man die Ohren offen, das ganz normal ist in dem Geschäft. Aber da gibt's jetzt keinen neuesten Stand oder neuen Stand.
Was wurde denn noch von den Fans gesagt vor der Kurve? Ihr wurdet ja noch lange da gefeiert oder nochmal angefeuert jetzt zum Sachsenpokalfinale.
Ja, natürlich, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Ja, wir müssen das Spiel gewinnen und wir werden das Spiel auch gewinnen, wenn wir so eine Leistung wie heute an den Tag bringen. Mache ich mir da keine Gedanken.
Ja, es hat jetzt ja so ein bisschen auch einen Bezug auf eure Frage, warum erst jetzt? Marcel Bär kann es auch nicht erklären. Ich finde auch spannend oder auch bezeichnend ist ja auch seine ausweichende Antwort auf, ob er jetzt bleibt oder nicht. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an den Kollegen Paul Steinbach von der Freien Presse, der die Fragen gestellt hat und uns das ja auch erlaubt hat, dass wir das jetzt auch hier verwenden, seine Fragen mit. Und ja, Florian, das klingt nicht wirklich nach Verbleib in Aue.
Nee, nicht wirklich. Es ist eben schon leicht distanziert. Er spricht von dem Verein und jeder Spieler muss sich dann eben auch jetzt selber hinterfragen, was er da gemacht hat oder wie es dazu kommen konnte. Er spricht dann auch, wie gesagt, davon, dass er auch seine Ohren offen hält wie jeder. Und ich glaube, dass im Moment ist alles bis zum Sachsenpokalfinale getimt. Da muss nochmal Leistung abgerufen werden und die Gespräche finden schon statt, jetzt auch nachdem das Trainerteam feststeht. Und danach werden wir Klarheit haben. Und bei Marcel Bär fiel mir natürlich auch ein, vielleicht hat da dann auch Braunschweig spielt auch in der Relegation, richtig?
Braunschweig hat die Klasse gehalten.
Nee, hat die Klasse gehalten. Vielleicht spielt das Ganze dann auch eine Rolle. Denn ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Wenn der bei uns in der Regionalliga bleiben würde, das wäre ja ein Wahnsinn als Spieler, ein Stürmer. Also das war dieses Jahr bei Lok oder bei den anderen Vereinen, hat ja nicht so ein Spieler so eines solchen Kalibers gespielt.
Ja. Vielleicht nochmal zu Marcel Bärs Chancen, Tobias. Er hat den Pfosten getroffen, war wahrscheinlich ganz knapp abseits und er hatte auch nochmal am Ende die große Chance vorbereitet auf Yannick Ehlers.
Ja, genau. Also ich finde, er hatte trotzdem, auch, obwohl er nicht so wirklich gezeigt hat, obwohl er nicht selber getroffen hat, hat er ja auch gesehen, was heißt dieser Mann einfach für die dritte Liga. Also wäre der jetzt 10 Jahre jünger, könnte der auch dicker in einem höherklassigen Verein ja auch spielen. Also mindestens zweite Liga, also beziehungsweise jemand oder vielleicht auch bei einem ganz, ganz schwachen Verein in der ersten Liga.
Du meinst jetzt Elversberg oder Heidenheim oder so?
Genau.
Ich dachte gleich an SC Paderborn.
Ja, das ist die lokale Verbundenheit. Zum Duisburg-Spiel. Ich glaube, es war auch wieder eine starke Abwehrleistung. Vor allen Dingen, ich habe mir das Spiel heute nochmal im Real Life angesehen. Florian, wir hatten ja schon letztes Mal das Thema. Ich glaube, du hast dir das Spiel auch im Real Life angesehen. Wie ist denn das so, wenn man das Ergebnis schon kennt und man will nochmal mit ein paar taktischen Blicken auf so ein Spiel schauen? Wie ist das für dich?
Ja, ist schon komisch. Ich habe das jetzt auch in zwei Teilen geguckt, also erste Halbzeit am Samstagabend, als ich zurückkam aus Schweinfurt und den Rest heute im Bus auf dem Rückweg, die zweite Halbzeit. Das ist schon ein bisschen komisch, wenn man das so guckt. Ich habe immer so ein bisschen geskippt, immer so in den 20, 30 Sekunden. Und dann hat man jetzt auch nochmal dadurch, dass man weiß, dass Duisburg dadurch ja auch wirklich den Relegationsplatz verpasst, guckt man das nochmal ganz anders. Und muss natürlich auch schon sagen, Duisburg war jetzt auch nicht übermäßig stark. Das ist schon wirklich ein gut verdienter Punkt. Und wenn man es mit einem ja positiven Auge vor Auge sehen will, waren wir eigentlich über 90 Minuten fast die Mannschaft mit den klareren Chancen.
Also das wollte ich auch nochmal sagen, dadurch, dass ich es halt auch nochmal in der doppelten Geschwindigkeit geguckt habe. Dadurch siehst du vielleicht mehr so ganz so alle Dynamiken des Spiels, aber ich fand, ich hatte nicht das Gefühl, dass die jetzt unbedingt ein Tor schießen irgendwann. Klar, ich wusste es auch, die wirklich 1000-prozentigen Chancen, ja klar, sie hatten am Anfang die große Chance mit Kota am Pfosten vorbei und dann nochmal ein Eckball von Töpken auch nochmal und ja, also klar, so im Nachhinein kann man es halt immer besser erzählen. Ja, aber ich fand es jetzt auch insgesamt einen ziemlich verdienten Punktgewinn.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, so ein bisschen Aue hat sich das wirklich gut erkämpft. Also die waren da auch wirklich taktisch gut gestaffelt. Also wie gesagt, es ist genau das, was man eigentlich für ihn erwartet hätte vor dem Abstieg.
Ja, und es war dieses, jetzt waren mal in den letzten Spielen einfach nicht diese individuellen Fehler in der Abwehr oder im Rückwärtsbewegung. Das hat ja da vor die Spiele haben wir uns das immer mehr reingehauen, indem wir unter Dabrowski oder auch unter Hertel, dass irgendwelche Klöpse dazwischen waren, wo du dann 1-2-0 hinten lagst.
Ja. Wir hören noch mal rein in ein Interview mit Tristan Zobel. Ja, Tristan Zobel, ein 0-0 gegen MSV Duisburg, auch wie im Hinspiel eine Abwehrschlacht. Ich glaube 2-18, 2-19 Torschüsse. Wie hast du es gesehen, die Defensivleistung heute?
Ja gut, wenn man zu 0 spielt, immer gut. Hat Spaß gemacht, wir wurden gefordert, aber jetzt riesen Torschancen haben wir eigentlich nicht zugelassen, haben kompakt gestanden und ja, am Ende schade, dass wir das Ding selber nicht noch ziehen mit zwei riesen Kontermöglichkeiten.
In der Halbzeitpause wurde der Präsident gefragt zur Torwartsituation und es wurde gesagt, es wird jetzt in der nächsten Saison vermehrt auf junge Spieler gesetzt. Du hast ja auch diese Saison viel gespielt, das ist wahrscheinlich auch ein guter Weg, oder?
Ja, junge Spieler spielen zu lassen für Spielpraxis und alles ist immer gut, auf jeden Fall. Wir haben aber drei überragende Torhüter mit Ulig, Mennel und Lord. Deswegen, also wir hinten können uns auf alle verlassen.
Nochmal zu deiner persönlichen Situation. Heute Paderborn leider einen Ausgleich kassiert in der Nachspielzeit. Weißt du schon, wie es für dich weitergeht?
Nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Aufgabe hier. Wir haben jetzt noch ein Auswärtsspiel in Schweinfurt und dann wollen wir unbedingt den Pokal gewinnen.
Pokal ist ja auch ein gutes Stichwort. Was haben denn die Fans zu euch da noch gesagt?
Ja, uns angefeuert. Man hat ja gesehen, was heute los war mit 10.000. Der Block war komplett voll. Ja, und die brennen auch, genau wie wir, auf diesem Pokalsieg. Da sehnt sich jeder nach und wir werden alles dafür geben, den Pokal hier nach Aue zu holen.
Ja, Florian, du darfst natürlich direkt meinen Fehler aufklären zum SC Paderborn und dann vielleicht nochmal zur Causa Mennel.
Was war denn der Fehler beim SC Paderborn? Naja, nicht der Ausgleich?
Der SC Paderborn hat hinten gelegen und dann sogar noch den Ausgleich gemacht.
Ach so, dem Karlsruhe-Spiel. Ja, ja aber das kann mal passieren in der Hektik des Ganzen. Du bist ja da auch dann unterwegs gewesen. Ja, zur Causa Martin Mähnel. Also ich denke, er hat das eigentlich ganz gut gefasst. Wir haben drei wirklich gute Torhüter. Also Lewis Lord, Martin Mähnel haben es auf jeden Fall die Saison gezeigt. Max Ulich konnte es die Saison nicht wirklich zeigen durch seine Verletzung. Und ich glaube auch, wenn ich das nicht ganz falsch deute, vom Spiel, vom nach dem Schweinfurt-Spiel, war auch ein bisschen traurig, dass er nicht noch ein Spiel bekommen hat. Also, dass er in Schweinfurt von Anfang an spielen durfte. Aber ich glaube, die Zeichen stehen ja schon so, oder, dass es eher nicht mit Martin Mähnel in der nächsten Saison als Torhüter weitergehen wird. Da stehen ja doch die Gespräche aus und ich weiß aber nicht so genau, ob der Verein sich da nicht vielleicht sogar verzockt, denn als Lewis Lord, auch wenn er jetzt die Spiele bekommen hat, der könnte auch sicherlich bei einem Drittligaverein unterbekommen.
Naja, aktuell ist doch der Plan, dass Max Ulich Nummer 1 werden soll, oder nicht?
Ich sag's, ja.
Ist es so klar?
Also zumindest wird das so korportiert. Ich meine, es ist ja auch bezeichnend, dass da sich dazu nicht geäußert wird, gerade wie es mit Manuel weitergeht. Also es gibt halt ein paar Gerüchte, aber ich glaube, man ist schon bemüht darum, sich erstmal da bedeckt zu halten. Und ich glaube, Tobias, das wäre natürlich auch ein riesiger Einschnitt, wenn so eine Vereinsikone nach dann 18 Jahren den Verein verlassen würde.
Also laut dem mir vorliegenden Informationsstand aus der Presse ist es ja so, dass Ulich jetzt die Nummer 1 werden soll, ergo auch, dass Lord den Verein verlässt und dass Mennel jetzt auch dann dahinter die Nummer 2 werden soll. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so dumm, denn wenn Ulich tatsächlich verletzungsanfällig ist, hätten ja natürlich immer noch mit Martin Mennel eine echte Legende dahinter ja auch stehen.
Naja, erstens mal muss er das natürlich wollen. Und wenn dann so die angedachte Position spielender Torwarttrainer ist, boah, ich weiß nicht, wie oft es sowas gibt, also weiß ich nicht. Ist ein bisschen merkwürdig.
Naja, beziehungsweise aber, ich meine, irgendwann, uns war ja schon vor 10 Jahren klar, wir müssen irgendwann jetzt auch diesen Umbruch auch einleiten. Und das ist jetzt auch in der Form, glaube ich, jetzt auch so die beste Lösung. Also ich meine, Mennel steht jetzt immer noch bereit, jetzt so für den jungen Torhüter irgendwie da den zu trainieren, den zu coachen, den zu beraten. Und aber wenn er mal ausfällt, dann ist halt eben Mennel im Tor. Also
das ist für mich ja die Frage, ob Mennel da bereit zu ist. Und dann fände ich es halt ziemlich merkwürdig, dass man jetzt so ein gestandenen Torhüter opfert. Also so ein bisschen finde ich es auch interessant, dass es ja auch vom Präsidenten dazu Aussagen gibt. Und für mich wirkt er auch so gerade so ein bisschen wie das Bauernopfer. Sieht er, Martin Mähnel ist mit für den Abstieg hauptverantwortlich.
Ja, das wäre ja auch Quatsch. Aber ich glaube, irgendwann muss ja auch der Generationenwechsel auch mal eingeleitet werden. Also ich bin da schon auch ein bisschen der Meinung, irgendwie, dass das schon der richtige Schritt ist. Und wenn, ich meine, die Frage ist ja auch, wo will der Mennel jetzt überhaupt noch hin? Also zumindest fußballerisch, also so ein bisschen, der ist ans Erzgebirge gebunden, der hat hier Firmen und so weiter und so fort, der hat hier Familie. Also ich glaube schon, dass er so fest an den Verein gebunden ist, dass er dazu auch bereit ist, das irgendwie zu machen.
Ich finde aber, also wo er darüber redet oder wo wir ins Diskutieren kommen, andererseits hat er ja gesagt, er will das reparieren, das, was jetzt passiert ist. Und das würde für mich eher dafür sprechen, dass er wirklich als Stammtorhüter da reingeht. Und wenn man jetzt so mal anders sich das anschaut, wenn man sagt, okay, nächste Saison möchten wir eigentlich viel daran stecken, mit oben mitzuspielen, dann würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt das Risiko mit Max Ulich eingehen, sondern vielleicht von vornherein sagen, Martin Mähnel ist der Stammtorhüter, Max Ulich lernt, kriegt dann auch da, je nachdem wie die Saison verläuft, vielleicht auch mehr Spielzeit oder spielt im Sachsenpokal immer, wenn er das mit sich machen lässt. Das ist eine sehr unklare Situation tatsächlich.
Es ist ja auch gefährlich.
Und nicht leicht zu handeln.
Also mir fällt auch wieder eine andere Parallele auf. Wir kommen ja jetzt gleich zur Trainerdiskussion. Kwiecha Szubitice ist ja jetzt auch für die nächste Saison Cheftrainer natürlich. Das Problem ist doch auch, was ist denn dann dein Fallback-Plan? Was ist dein Backup, wenn es nicht klappt? Also was passiert denn, wenn im September, sagen wir mal, Ulich verletzt ist und es mit Kwiecha Szubitice nicht funktioniert? Dann hat man ja auch gar keine internen Lösungen mehr da. Dann ist man ja wirklich komplett blank. Das ist ja schon auch irgendwie die Gefahr daran.
Nö, eigentlich nicht. Also wenn es halt mit Ulich nicht funktioniert, oder er sich wieder verletzt, dann rückt es wieder Mennel ins Tor. Und
ja, wenn Mennel dann noch da ist, wie ich gerade sagte. Also meinte, intendierte.
Ja, genau. Aber ich glaube so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass Benedikt jetzt den Verein verlassen wird. Er ist so verbunden mit dem Verein. Der ist ja auch so familiär verbunden und vielleicht auch wirtschaftlich verbunden mit diesem Verein. Also ich glaube das persönlich nicht. Und wir müssen uns mal den Anfang der letzten Saison jetzt auch mal angucken. Da war jetzt auch irgendwie Lord jetzt der dritte Torhüter und hat jetzt irgendwie, wird jetzt vermutlich jetzt in die dritte oder zweite Liga wechseln. Also gerade das Torhütergeschäft, das ist ja so unvorhersehbar. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
Ja, und andererseits haben wir ja auch noch Theo Kretschmer, ne? Also das muss man ja auch sagen, der wird sich auch nochmal auf die Bank setzen. Aber es ist schon etwas, worüber viel diskutiert wird und worüber viel oder worein auch sicherlich jetzt gerade in den Gesprächen viel Energie reingesteckt wird. Und es gibt ganz viele also es gibt ja ganz viele Dinge, die jetzt im Moment geregelt werden müssen, geklärt werden müssen. 20 Spielerverträge laufen so gesehen aus.
Noch abschließend zum Themenkomplex Duisburg-Spiel. Wer steigt denn für aus eurer Meinung nach jetzt auf? Essen oder Schafft für den Klassenerhalt?
Boah, schwierige Frage. Also ich glaube halt so ein bisschen, ich glaube, dass Fürth es schaffen wird.
Florian?
Ich gehe jetzt mal den Konterpart und sage, Essen schafft es auch, weil sie einfach nochmal jetzt mit diesem Tor in der letzten Minute irgendwie so den Drive haben und das Publikum in Essen ist einfach eine Wucht und Uwe Koschinat halte ich auch für einen ausgefuchsten Trainer, auch wenn er, glaube ich, in dieser Saison sich viele Fragen stellen lassen muss, was so gerade die Stürmer angeht, werden sie es schaffen.
Das war jetzt aber auch in Fürth richtig krass am Sonntag von der Stimmung und von allem. Also ich glaube, Fürth ist ja sonst immer halb leer, aber ja, also wenn der Ronow bebt, dann ist das auch durchaus auch ein Kessel da, finde ich schon. Gut, ich denke aber trotzdem, dass Essen es macht. Ich drücke den auch irgendwie aus lokaler Verbundenheit die Daumen. Lokale Verbundenheit. Ein Trainer mit langer Auer Historie ist jetzt unser neuer Cheftrainer für die nächste Saison. Kwiecha Szubitice und Enrico Kern bleibt das Duo für die kommende Regionalligasaison. Das wurde am Montag nach dem Spiel bekannt gegeben, nachdem es ja schon in der Halbzeitpause bei Magenta vom Präsidenten relativ noch offen gelassen wurde, dass man auch mit anderen Namen, unter anderem mit Christian Tiffert im Gespräch offenbar war. Tobias, ist das für dich die richtige Entscheidung erstmal?
Boah, ich bin da echt noch unentschieden. Also klar, er hat Erfahrung jetzt als Jugendtrainer und so weiter und so fort, aber ich denke, boah, also es fühlt sich jetzt erstmal nicht richtig an, aber ist natürlich auch klar, dass wir jetzt gegen Domenico Tedesco jetzt wieder bekommen werden. Also es ist halt jemand, der ist in der Verein irgendwie verwurzelt, der ist halt irgendwie auch da und irgendwie, der lebt auch diesen Verein. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt Christian Tiffert jetzt so viel besser gemacht hätte, der ja nun auch bei keinem seiner Vereine jetzt so wirklich viel Erfolg gehabt hätte. Erfolg gehabt hat.
Florian, was denkst du, wie sehr ärgert sich Matze Heidrich gerade?
Ich glaube, Matze Heidrich ärgert sich richtig. Der ist, also das ist etwas, wo ein verdienter Spieler jetzt wirklich, ich will nicht sagen, nein, mit dem Verein gebrochen, das will ich jetzt falsch sagen.
Doch, kann man schon
sagen. Ja, gebrochen wäre er eher aus seiner Seite, also tief enttäuscht. Also ich glaube, da ist tiefe Enttäuschung und ich weiß nicht, ob man sich da einen ehemaligen Spieler eben vergrault hat, vergrämt, das ist die passende Bezeichnung. Und ja, wir müssen halt, na müssen nicht, aber es ist immer gut, wenn wir ehemalige Spieler, die dann auch in den sportlichen Bereich, also Sportdirektoren, Trainerbereich sind, wenn wir die zumindest warm halten, ich sag jetzt mal warm halten, und das ist jetzt wirklich sehr, sehr unglücklich gelaufen.
Aber aus deiner Sicht jetzt erstmal personell die richtige Entscheidung?
Ich habe halt einfach nochmal geguckt, wer sind die anderen Kandidaten gewesen und da bin ich wie bei Tobi, also Tiffert, boah, hat mich jetzt noch nicht überzeugt, ne? Ronny Thielemann war ja auch in der Verlosung, wenn ich das richtig sehe. Wo hat der?
Fußball? Ja.
Bitte, ja, aber hier hat auch bei Zwickau Trainer mit 1,06 Punkten pro Spiel, also Magdeburg in der Jugend trainiert, Leipzig in der Jugend trainiert, irgendwo immer wieder mal schon mal aufgeploppt, als könnte bei Aue zum Trainer werden, aber nie irgendwie wirklich das geworden. Warum auch immer? Vielleicht spielt er auch seine Seite eine Rolle. Und Carsten Rodewald da von Eilenburg, der war auch im Gespräch, oder Ex-Eilenburg, richtig?
Ja.
Das weiß ich auch nicht, da wüsste ich jetzt, also das sind für mich jetzt keine besseren Alternativen. Also da Gebe ich dir natürlich recht mit dem, was ist, wenn das nicht funktioniert mit Chubidice und Enrico Kern. Aber die anderen hauen mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker.
Also das ist wirklich auch mein Hauptproblem, dass mir jetzt mir fehlen gerade die Fantasie, was machst du denn, wenn was nicht funktioniert? Wer kann denn überhaupt noch Interim den Verein leiten? Also, keine Ahnung, man könnte jetzt noch scherzhaft sagen, Gerdi Leitzuri hat noch eine Lizenz, der ist ja auch noch im Erzgebirge, aber es ist ja jetzt einfach keiner mehr im Verein sonst da, der nochmal reinspringen könnte. Vielleicht holt man sich ja aber auch eine neue Nachwuchsleitung. Also wird man ja machen, denke ich.
Ja, sollte man. Aber fällt dir jemand anders ein, also der es hätte machen können? Oder ich mache jetzt mal den Pavel Dotschev-Take.
Pavel Dotschev kennt sich ja in der Regionalliga auch nicht aus. Dann hätte ich ja sogar gesagt, dann holt euch das lieber Volkan Uluc, der jetzt beim FCC geht oder so. Oder halt irgend so ein, ja, weiß ich nicht, was macht Almedin Shiva? Keine Ahnung. Also das sind so Trainer, die natürlich einfach viel Regionalliga-Erfahrung haben. Das fände ich dann die bessere Variante. Also Almedin Shiva zum Beispiel, ehemaliger Lok-Trainer, ehemaliger Babelsberg-Trainer, ist gerade vereinslos seit gut 2 Jahren, könnte ich mir dann noch eher vorstellen. Also jemand, der einfach schon mal in der Regionalliga Nordost Erfolg hatte, weil es ja auch einfach eine Schweineliga ist, muss man doch ehrlich so sagen. Keiner weiß, ob wir da jetzt 1 Jahr spielen oder 10 Jahre spielen.
Naja, ich habe noch den Schlesinger von der Halbzeit gegen Duisburg im Ohr, wo er sagt, nächstes Jahr, das wird kein schöner Fußball, den wir sehen. Und das sagte ja der Kollege vom Tag 24 auch schon, ne?
Michael Thiele, ja. Der natürlich auch einfach viel der mit Zwickau verfolgt und so. Ja, klar, kann man nur bestätigen. Ich habe ja auch genug Regionalliga-Spiele schon gesehen.
Und andererseits sind wir so attraktiv für andere Vereine, für andere Trainer aktuell nach der Saison mit 3
Weiß
Trainern.
Ich nicht, aber ich halte es für Spieler zumindest attraktiv, wenn man mal den großen Umbruch jetzt macht. Dann hat man mal die Chance vorzuspielen, auch vor einem großen Publikum. Man hat ja durchaus die Chance, Liga-Primus bei den Zuschauern zu werden. Also ist ja gerade aktuell Karl Zeiss Jena, die haben so 7000 Zuschauer irgendwas, 7,5 oder so. Das kann ja aber durchaus gerade mit den ganzen Derbys schaffen. Also, dass man einfach auch eine attraktive Heimmacht irgendwie wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für Spieler auch nochmal spannend ist, gerade mit der Perspektive, dass man ja vielleicht zeitnah dann nochmal in dritte Liga angreifen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir kommen jetzt da jetzt schon irgendwie auch als Größeres jetzt irgendwie auch in die vierte Liga. Ich habe vorhin so mal kurz ein Interview gelesen von unserem Finanzvorstand, die einfach gesagt haben, der Aufstieg wird jetzt nicht an finanziellen Mitteln scheitern.
Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Ich bin mal gespannt. Im Erzgebirge hat es ja eigentlich haben ja eigentlich auch die internen Lösungen oft gut funktioniert. Ich denke alleine nur mal an die ganzen Dotschev-Jahre, wie lange er dann ja auch Trainer bleiben durfte. Also es gibt ja durchaus auch Kontinuität, gerade von Leuten, die halt irgendwie mit dem Erzgebirge verbunden sind.
Und wenn man es halt einfach mal so sieht, die letzten Spiele, einfach mal die Ergebnisse geben ja durchaus recht.
Ja.
So, man kann jetzt da, haben wir ja auch, Thomas Otto hat sich ja da auch bei Spotify mit Kommentar dazu geäußert, ja, wie viel Anteil hat Chubidice, aber die Ergebnisse sind halt einfach da, wie sie vorher bei Dabrowski nicht da waren und bei Hertel auch nicht.
Gehen wir mal zum letzten Saisonspiel, ein 4:2 Auswärtssieg. Florian, wir waren auch beide da und der ganze Spieltag stand auf jeden Fall im Zeichen des plötzlichen Todes von Harald Mothes.
Ja, das war eine schöne Choreo, die da die Fanszene veranstaltet hat, also Choreo ist jetzt übertrieben, aber ein schön großes Spruchband, was nur vorne an der am Gästeblock hing, mit Harald Mothes in Schwarz und Weiß gehalten und mit seinem Konterfei und dann zum Anpfiff eben, ich glaube auch nur einfach eine Pyrofackel und die Schals dahinter und Stille, beziehungsweise dann Harald Mothes Rufe, das war schon würdig für so einen verdienten Spieler des FC Erzgebirge Aue.
303 Punktspiele, 103 Tore sind natürlich wahnsinnige Ziffern, Nummern. Zweitbester Torschütze der Clubgeschichte. 15 Jahre hat er für den Verein gespielt. auch im Europapokal. Und mir blieb auch in Erinnerung, er ist ja auch noch mal vor kurzem in die 80-Jahr-Elf gewählt worden und konnte ja auch noch mal die Geburtstagsfeier miterleben, Tobias.
Ja, ich glaube natürlich für den Erzgebirge Aue ein absoluter Legendenspieler, das kann man ja irgendwie auch alles gar nicht anders sagen. Aber ich glaube am besten ein Spieler, der oder ein Mensch, der einfach viel, viel zu früh gestorben ist, der wäre nicht mal 70. Aber ich hoffe einfach so für ihn, dass er seine Jahre, die er gelebt hat, einfach auch einfach möglichst gehaltvoll gelebt hat.
Er ist ja auch erst vor ein paar Jahren wieder ins Erzgebirge zurückgezogen. Er hat ja auch vor langer Zeit irgendwo in Westdeutschland gelebt.
In Bayern.
Daher schon auch ein bisschen, Bayern auch noch mal ein bisschen tragischer Abschluss. Ich glaube, Florian, ein sehr würdevolles Gedenken. Die Mannschaft auch mit Trauerflor und ein völlig verrücktes Spiel aus meiner Sicht. Schweinfurt am Anfang überlegen, geht in Führung. Dann macht Auer den Ausgleich mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit, trifft dann noch. Ich glaube, Marcel Bär war es zum 1:2. Wie würdest du das Spiel insgesamt beschreiben in der ersten Halbzeit?
Ja, ein wildes Spiel. Schweinfurt holt uns natürlich ins Spiel rein mit diesem wahnwitzigen Handelfmeter, den sich da geleistet haben. Da ist weit und breit keiner und der Ball springt ihn da an die Hand. Aber eigentlich, muss ich sagen, war das am Ende auf das ganze Spiel gesehen oder über 90 Minuten, hat man einfach gesehen, dass Aue gerade in der Offensive mit Julian Guttau, Marcel Bär, Yannick Ehlers, Erik Weinauer einfach Qualität hat, um da eine Mannschaft, die im unteren Drittel steht und eine schlechte Abwehr hat, zu bespielen und auszuspielen.
Ja, also ich denke, ich habe auch wieder so darüber nachgedacht, Tobias, was wäre eigentlich gewesen, wenn immer alle fit gewesen wären?
Ja, also hätte Hund nicht geschissen, hätte die Katze noch bekommen. Also ja. Das ist so das, was mir jetzt gerade dazu einfällt.
Ich muss noch mal korrigieren, das 2:1 hat natürlich Weinauer geschossen, 52. plus 2. Bär hat das 3:1 gemacht und Ehlers das 4:2 mit einem Traumtor. Wir können uns gleich auch noch mal von Yannick Ehlers eine Stimme anhören. Florian, vielleicht kannst du noch kurz für unsere Hörer erklären, was denn ein Schnüdel ist.
Ach, ein Schnüdel, ja, das war witzig. Wir haben da in dem Presseraum haben wir dann so einen Jungen, wie alt war der, 12, 13? Na, vielleicht auch 14?
Ich würde dann sagen 16, aber ja.
Na, 16, egal. Einen jungen Menschen, einen jungen Erwachsenen gefragt. Oh, jetzt haben wir uns reingeredet. Also, wir haben
das Maskottchen gefragt, sag's doch so.
Wir haben das Maskottchen gefragt, was ist ein Schnüdel? Und da hat er erzählt, na ja, hier früher, da waren die Bälle ja noch mit der Blase drin und dann gab's ja so ein Bändchen außen, was auch immer dann wehgetan hat. Und das ist der Schnüdel bei uns. Das hat er uns so erklärt. Und hier ist ja auch der Fußball erfunden worden, also der Ball, Fußball. Und dann konntest du natürlich mit deiner Derbystar-Geschichte glänzen, dass Derbystar ja aus deiner Heimat Goch kommt. Und das ist der Schnüdel, diese Bänder.
Ja, genau, das, was so übersteht, wenn man das diesen alten Blasenfußball hatte. Hören wir doch mal, was der Torschütze Yannick Ehlers zum Spiel zu sagen hatte.
Yannick Ehlers, heute ein 4:2 in Schweinfurt, auch ein Traumtor von dir. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen?
Ja, ich glaube, wir sind relativ schwer reingekommen. Ich glaube, wir haben uns am Anfang sehr schwer getan. Ich glaube, die ersten 20, 25 Minuten war schon, ja, eher auf Schweinfurt seiner, oder auf Schweinfurts Richtung. Die haben dann auch das 1-0 gemacht. Wir sind dann sehr gut nach dem Treffer zurückgekommen, durch den Elfmeter dann von Cello und auch dann ein Tor von Howie. Ich glaube, das hat nochmal so ein bisschen Push gebracht vor der Halbzeit. Wenn du mit einem 2-1 in die Halbzeit gehst, ist das immer noch gut. Ja, und dann haben wir eigentlich da weitergemacht, wo wir dann in der Halbzeit oder vor der Halbzeit aufgehört haben. Haben immer weitergemacht, haben den Gegner nicht zurückkommen lassen und haben dann verdient am Ende gewonnen.
Du hast jetzt diese Saison 3 Tore gemacht. Hast du schon mal so ein Traumtor geschossen?
Boah, ich glaube, so ein Volley habe ich noch nicht getroffen. Ich bin sehr froh, dass ich mal wieder treffen konnte. Schade, dass es jetzt erst zum Schluss kam, aber ich hoffe, dass ich nächste Woche anknüpfen kann.
Die Fans haben ja schon den Derby-Sieg gefordert. Wie war die Stimmung vor der Kurve?
Ja, die war super. Die Fans sind super heiß auf nächste Woche, kann ich auch verstehen. Ist nochmal ein großes Erlebnis zum Schluss, wo wir so ein bisschen auch wieder gut machen können, wenn wir den Pokal holen. Ja, das ist eine Pflichtaufgabe für uns. Da müssen wir brennen, da müssen wir Vollgas geben und den Fans was zurückgeben.
Ja, Yannick Ehlers, schönen Dank.
Kein Problem.
Florian, vielleicht nochmal dazu eine Anekdote. Wir wurden ja auf der Tribüne gefragt, ob der Yannick Ehlers immer so Tore schießt.
Haben wir natürlich gesagt, immer, natürlich, kann er auf jeden Fall. Nee, ich habe gerade an was ganz anderes noch gedacht, auch wieder, hier kam Pflichtaufgabe, ne?
Ja.
Pflichtaufgabe, Marcel Bär, wir müssen das Finale gewinnen, also.
Es ist alles drauf eingeschworen.
Ja, es muss einfach sein. Und also es war ja ganz witzig, das Interview, du hast ihn ja mal begrüßt, oder wir haben ihn ja begrüßt mit, ach komm Janek, jetzt kannst du mal nach guten Spielen ein Interview geben, weil er sonst immer nach den schlechten Spielen kommen musste. Und dann kam ja noch Enrico Kern nach der ersten Frage dazu und gesellte sich daneben und guckte so ganz professionell. Es war mal ganz schön, die waren alle so ein bisschen gelöst, das hat man gemerkt, weil das eben jetzt ja doch so, trotz des Abstiegs, dem bitteren Abstieg, so die letzten Wochen doch ein bisschen versöhnlich sind.
Ja, also ich fand es auch nochmal schön, wie die vor den Fans gefeiert wurden. Natürlich ist man da auch auf das Sachsen-Pokalfinale auch fokussiert. Und Skvisha Subotica hat es ja auch nochmal in der Pressekonferenz gesagt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass so viele Fans noch den Verein in so einer Situation begleiten, wo wir schon abgestiegen sind. Es waren, glaube ich, 1850 Our Fans offiziell, wenn die Zahlen, die ich jetzt da recherchiert habe, stimmen, von insgesamt, ich glaube, knapp, was waren es, knapp 4.500 Zuschauer in der Arena. Und Auer hatte auch optisch und auch akustisch da die Oberhand.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja auch, ich habe es ja selbst auf den, ich habe es auf Magenta gesehen und ich dachte echt so, Alter, so viele Leute kommen jetzt noch mit, obwohl längst klar ist, dass wir jetzt abgestiegen sind. Ich fand das wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Ja, und der vor uns auf der Pressetribüne vom BR, ne, Hane schießt da, glaube ich, ja. Also, der war auch noch vollkommen begeistert, sagt, ihr seid abgestiegen, da kommt so eine Meute hier vorbei, so eine positive Stimmung, also auch
bei Ulm wurden alle beleidigt,
genau. Genau, er sagt, bei Ulm wurden hier alle wegbeleidigt, sozusagen, da hast du natürlich darauf hingewiesen, ja, es geht auch noch um Sachsen-Pokal, ja, aber ich, das ist so ein bisschen, haben wir ja auch da an dem Tag angesprochen, haben wir ja auch wann anders schon mal angesprochen im Podcast hier und in anderen Gesprächen. Das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen, dass es bei uns so ruhig ist. So, man hält zusammen und unterstützt die Mannschaft, aber irgendwie fragt man sich, ob nicht irgendwo mal in dieser Saison mit mehr Tacheles dann mal diese internen Querelen da sich ergeben oder mal es ergeben hätten, dass mal da klarer Tisch gemacht würde.
Ja, und auch mal eine deutliche Kritik, zum Beispiel an der sportlichen Führung.
Oder an den Spielern.
Ja, Florian, es ging ja auch noch für Schweinfurt sportlich um etwas am letzten Spieltag.
Ja, wir haben mit dem Maskottchen vor dem Spiel noch gesprochen und das Maskottchen sagte, das Ziel der Mannschaft ist, nicht schlechtester Absteiger punktemäßig aller Zeiten der dritten Liga zu werden. Sie hatten ja 21, dafür hätten sie gewinnen müssen. 21 Punkte hatten sie, hätten gewinnen müssen. Und das haben sie ja nicht geschafft. Der Rekordabsteiger ist nämlich Werder Bremen 2 mit 23 Punkten.
Ich lese hier sogar 22, aber ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall, es hätte auf jeden Fall, sagen wir mal, einen Sieg gebraucht.
Richtig.
Und das haben sie ja in der Tat nicht geschafft, weil einfach diese Mannschaft, ich möchte jetzt wirklich nicht haten oder so, einfach auch zu schlecht war. Also das war einfach eine bisschen bessere Regionalliga-Mannschaft, die sie einfach nicht geschafft hat, sich irgendwie entsprechend zu verstärken.
Ja, das stimmt, ne? Da hast du nur so zwei Allstars drin mit dem Manuel Winzheimer und dem Johannes Geis. Aber der Rest ist halt alles Regionalliga. Und Regionalliga Bayern ist jetzt auch dann wiederum nicht die stärkste der Regionalligen.
Gut, wir schauen mal auf Sachsen-Pokalfinale gegen den FSV Zwickau. Die Tickets waren ja innerhalb von 2 Minuten im Online-Shop weg. Ich habe es auch selber probiert, mir ein Ticket zu kaufen. Also es war wirklich krass, wie schnell das alles weg war. Die Leute sind heiß, auch beim FSV Zwickau sind alle Kontingente weg. Ich glaube, der öffentliche Verkauf war auch nach 2 Minuten oder so wieder vorbei. Tobias, was können wir denn taktisch, spielerisch vom FSV Zwickau erwarten? Die haben jetzt ja auch zuletzt gegen Chemie Leipzig gespielt am Sonntag.
Ich glaube, wir können eine extrem kampfstarke Mannschaft erwarten, die natürlich ganz super gut von unserem ehemaligen Trainer Rico Schmidt jetzt irgendwie auch eingestellt werden. Und wir haben da einen super krassen Spieler für die Regionalliga, nämlich Lukas Drexler. Der hatte nämlich 10 Tore geschossen und 7 Vorlagen gegeben. Eine Mannschaft, die eigentlich niemals aufgibt, die, glaube ich, auch sehr gut auf Konter setzen kann. Also eine Mannschaft, die, glaube ich, wo man echt sagen muss, gehobene Regionalliga-Klasse ist.
Es sind auch auf dem 3. Platz geendet, hinter Jena und Lok. Natürlich mit knapp 8 Punkten Rückstand, aber gehören ja durchaus zur Spitzengruppe. Interessant auch finde ich, dass Rico Schmidt ist da schon mittlerweile 3 Jahre Trainer, hat einen Schnitt von 1,5 Punkten, ist natürlich auch damit, hängt natürlich auch damit zusammen, dass er ja auch noch ein Abstiegsjahr aus der 3. Liga dabei ist. Und was denkst du denn, Florian, was sind die Schlüsse für Aue? Wahrscheinlich da fortsetzen, wo man jetzt in Schweinfurt auch geendet ist, gerade mit der Mannschaft, die ja zuletzt auch noch mal ein bisschen anders eingestellt war. Wir hatten ja auch jetzt ein paar Rückkehrer mit Guthor zum Beispiel, oder ich denke auch mal an Collins, der jetzt ja auch für den verletzten Seifert gespielt hatte. Also ich glaube, ist ja schon auch ein bisschen andere Aufstellung zuletzt gewesen.
Ja, es zählt erstmal hinten stabil zu stehen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann wirklich mit den durchaus schnellen Spielern Weinauer, Marcel Bär und sturmstarken Spielern dann eben über außen das Spiel aufzuziehen. Denn dann, denke ich, muss das eigentlich, ist eigentlich eine Pflichtaufgabe. So, das müssen sie halt ziehen. Denn qualitativ ist der Kader, unser Kader insgesamt natürlich deutlich besser. Man hat eigentlich ja auch das Gefühl, dass die Mannschaft das einfach in den letzten Wochen hat sie das abgerufen, hat sich eingespielt und ihnen ist auch bewusst, wie wichtig das ist jetzt, dass sie auch den Pokal holen, um einfach zumindest nur mit 2 blauen Augen aus dieser Saison rauszugehen.
Ja, Tobias, denkst du, dass der Pokalsieg ein versöhnlicher Abschluss der Saison wäre?
Ja, zumindest oberflächlich. Also ich glaube, dass wir uns aus dem Profifußball verabschieden, das ist schon eine sehr, sehr bittere Nummer. Also ich denke, das kann man auch eigentlich praktisch gar nicht mehr gut machen. Also wenn wir gewinnen würden, dann ist es eigentlich nur ein Trostpflaster.
Aber natürlich ein finanziell sehr erfolgreiches. Ich bemühe jetzt nochmal die Statistik. Aue hat auch schon mal 2-mal hintereinander 98-99 das Pokalfinale verloren. Auch 2-mal im Elfmeterschießen und hat dann danach 3-mal den Pokal in Folge geholt. Also durchaus eine beachtliche Statistik. Und ich muss mir jetzt nochmal kurz nachschauen. Es ist ja mittlerweile auch schon das 4. Mal, dass es das dieses Finale jetzt gibt im Sachsenpokal.
Und meines Wissens haben wir das auch mindestens 1-mal gewonnen. Das war ja dieses
2016,
leider, klar. Genau, leider legendäres Finale, wo dieser eine Fan sozusagen diesen Bengalo ins Gesicht bekommen hat, aber daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Aue hat natürlich immer das Pokalfinale gegen Zwickau gewonnen, weil Zwickau noch nie den Pokal geholt hat.
Richtig, das war ja die Frage oder Statistik, die wir in der letzten und in der vorletzten Podcast-Folge schon mit drin hatten. Aber um bei Tobi anzuknüpfen, das kann man nicht gut machen, diesen Abstieg. Aber es ist halt so ein mini Trostpflaster einfach. Und ich glaube, dann kann man das Ganze nur in 2-3 Jahren sich nochmal angucken, welche Wertigkeit dieses Pokalfinale dann hat. Man muss ja auch dann sicherlich auch schon mal zumindest so vorher ansprechen, in der Hoffnung, dass das Pokalfinale zu Ende gespielt werden kann und ohne größere Unterbrechung vonstatten geht.
Ja, also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, man sollte sich da nicht provozieren lassen, egal was passiert. Ich kann natürlich auch nicht vorhersagen, was von der anderen Seite kommen wird oder wie das aussieht, wenn jetzt, sagen wir mal, Aue da sehr hoch führt oder so. Aber das ist es einfach nicht wert.
Genau, um es auch explizit nochmal zu sagen, eben selbst wenn da irgendwelche Fahnen auftauchen, die Leute, die das ja hören aus unserer Hörerschaft, sollten sich dann zurückhalten und Das ist es nicht wert. Die, ihr meine, man hat die Mannschaft die letzten Wochen angefeuert und angezündet und gesagt, ihr müsst dieses Sachsen-Pokalfinale gewinnen. Und wenn wir dann führen, 1-2-0 und souverän sind und dann auf einmal tauchen irgendwelche Fahnen oder Provokationen auf, dann wäre es ja irgendwie ziemlich sinnlos, das dann wieder zu zerstören, worauf man sie, die Mannschaft, die ganze Zeit heiß gemacht hat.
Und ich muss mich tatsächlich gerade nochmal korrigieren. Also ich habe gerade hier Justin Time nochmal irgendwie recherchiert. Tatsächlich hat der FSV Zwickau noch nie den Sachsenpokal gewonnen. Ja,
wie wir schon gesagt hatten.
Ja, ich war irgendwie immer so total. Aber vermutlich habe ich das gerade mit dem Chemnitzer FC jetzt irgendwie gerade verwechselt. Aber krass, da war ich irgendwie gerade total auf dem falschen Fuß unterwegs.
Ja, wie wir das immer wieder feststellen und überrascht sind, das sagt natürlich auch irgendwo viel aus. Gut, ich glaube, damit haben wir es erstmal sportlich. Wir werden das natürlich auch im Nachhinein ausführlich besprechen und dann auch noch schildern, wie es vor Ort war. Ich glaube, es ist allen klar, worum es geht. Und es kann, glaube ich, nur darum gehen, den Pokal zu holen. Es wäre jetzt auch Quatsch, euch nach Tipps zu fragen. Ich denke, jeder geht davon aus, dass wir den Pokal jetzt auch holen. Nach den zwei verlorenen Finals in den letzten beiden Jahren hätten wir es auch einfach verdient. Und ich sehe es auch so, es wäre einfach ein nochmal ein Abschluss, ein würdevoller Abschluss für unseren Verein von dieser Saison, die natürlich alles andere als gut gelaufen ist, sondern wahrscheinlich die schlechteste Saison in unserer Vereinsgeschichte oder ganz sicher die schlechteste Saison in unserer Vereinsgeschichte ist. Wir gucken nochmal zurück auf ein Ereignis von vor 10 Jahren. Ihr erinnert euch ja bestimmt an den Aufstieg in Köln. Tobias, wir waren ja auch zusammen da. 9. Ja. Mai war es. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, kannst du ja noch mal ganz kurz berichten, wie es für uns so war an dem Tag.
Ich glaube, es war ein brüllend heißer Tag. Ich habe damals noch dem Security-Mann meine Wasserflasche geschenkt. Er hat mich dafür umarmt, weil er da sehr, sehr dankbar war. Und wir hatten das ja, glaube ich, gewonnen. Irgendwie, glaube ich,
2-0.
Wir hatten 2-0. Wir hatten 2 Elfmeter. Einen hatte sozusagen
Philipp Riese.
Hatte, glaube ich, Riese gewonnen. Den zweiten hatte er verschossen. Und glaube, der zweite Tor hatte Köpke geschossen.
Ja, richtig. Also das hatte Pascal Köpke damals geschossen. Und ich erinnere mich nochmal daran, weil ich natürlich einen Helge der Woche mitgebracht hat und Helge Leonhard hat nochmal an die Aufstiegsfeier erinnert. Damals großartiger Erfolg und Zusammenhalt einer. Unvergessen, ja. Das ist natürlich unvergessen. Ist natürlich auch richtig, jetzt nochmal an so ein Jubiläum zu erinnern. Tragischerweise hat der Verein natürlich auch darauf verzichtet oder verzichten müssen, da jetzt was zu machen, so 10 Jahre Zweitliga-Aufstieg. Das wäre ja auch ein bisschen komisch gekommen. Wir steigen aus der Liga ab und feiern nochmal, dass wir vor 10 Jahren aufgestiegen sind. Ja. Also insgesamt schon krass, auch in der Kombination damals Pokalsieger und Aufsteiger. Und ich habe natürlich auch noch einen anderen Helge der Woche mitgebracht, der jetzt gar nichts direkt mit Helge zu tun hat, noch was Persönliches. Und zwar von den Eispiraten Krimmitschauer an alle Männer im Stadion, die keine Väter sind, werdet Väter und tragt die Eispiraten-DNA weiter.
Ja, da erinnert man sich gleich an seine DNA-Rede und
Muttertag.
Das ist Muttertag, ja, aber tragt die DNA weiter und ja, hat man schön aufgegriffen bei Krimmitschau. Passt doch.
Ja, und das Persönliche oder das Besondere an Krimmitschau ist ja auch, dass es ja im Landkreis Zwickau ist und trotzdem da ja auch Fans vom SSV und auch von Erzgebirge Aue irgendwie zusammen Eishockey gucken. Und ja, das ist ja schon auch irgendwie was Besonderes, dass es auch so einen Verein gibt, der da so ein bisschen auch die beiden verfeindeten Fanlager zumindest teilweise ein bisschen verbinden kann oder sagen wir mal neutral zusammenbringt. Ja, noch ein paar kleinere Themen. Die Dauerkartenpreise wurden veröffentlicht. Es gab wohl eine Umfrage unter den Fanclubs. Man hat sich dazu entschieden, also die wurden nicht veröffentlicht, sondern die Spannbreite wurde sozusagen gesagt. Man hat sich wohl dazu entschieden, die Preise stabil zu halten, also mit einem ähnlichen Preisniveau reinzugehen. Und jedes dritte Spiel soll bei einer Dauerkarte kostenlos sein, finde ich auch gut. Und die teuerste Sitzplatzkategorie wird abgeschafft und der Familienblock erweitert. Das ist doch wahrscheinlich ein guter Kompromiss, wobei natürlich auch die Kartenpreise dann relativ hoch sein werden für die Regionalliga Nordost.
Ja, aber das, ja, das ist doch ganz gut, wenn der Familienblock gestärkt wird. Und hoffentlich sind wir dann in einem Jahr, sitzen wir zusammen und können wieder auf die dritte Liga schauen. Und dann wären die Preise in Ordnung.
Diese Woche ist auch der Infoabend. Wir nehmen jetzt heute am Montag auf. Also wenn ihr es jetzt hört, die Folge ist es schon gewesen, wo der Vorstand sich nochmal zur Saison äußert im VIP-Raum. Ich bin auch mal auf die Berichterstattung da gespannt, wie es da sozusagen, was da passiert eskalationsmäßig. Wobei ich glaube, angesichts der aktuellen sportlichen Ergebnisse wird das Ganze wahrscheinlich auch harmonischer ausfallen als erwartet. Und ich würde mal sagen, dass der Fokus natürlich gerade auf dem Sachsen-Pokalfinale auch liegt bei allen.
Ich denke so ein bisschen, also ich habe wirklich vorhin ja nochmal ein bisschen so auf Facebook jetzt nochmal ein bisschen rumgeschaut und irgendwie, ich habe da so ein bisschen Unmut gehört, was es darum angeht, dass dazu jetzt überhaupt gar nichts mehr gesagt wurde. Also ich persönlich habe das auch gar nicht mehr so wirklich weiterverfolgt, aber das wird schon noch stattfinden, oder?
Es wurde heute ja nochmal angekündigt. Also das nochmal für das Protokoll, die haben das heute nochmal angekündigt, was ja auch in Ordnung ist. Wenn man sich nochmal klar macht, dass sie heute wahrscheinlich Samstag in Schweinfurt waren, es gestern um das Spiel ging. Und ja, dann ist halt Montag dafür die Aufmerksamkeitsspanne.
Ja, und es ist natürlich auch wieder jetzt von dem Vorstand, wenn man böse ist, ein bisschen clever gelegt, ne? Vor dem Sachsen-Pokalfinale, nach dem letzten Spieltag. Man will nochmal, also vielleicht sind die Fans dann nicht ganz so, dass sie sich kritisch äußern, weil man zusammensteht. Aber ich, da muss auf jeden Fall was auf den Tisch kommen und durchaus mal kritisch hinterfragt werden, die Arbeit der letzten
Jahre.
2 bis 3 Jahre.
Ja. Gut, zum Abschluss noch eine Gratulation von uns. Und zwar hat Lars09 das Tippspiel gewonnen. Ja, du kriegst natürlich dann auch die Auer die Auer Podcast Tippspiel Meisterschale. Wir melden uns dann bei dir oder du meldest uns dich bei uns, damit wir das irgendwie dann auch den Versand regeln können. Und ja, ist doch schön auch, dass diese Tradition seit 2020 so durchgezogen wird. Ja, zum Abschluss nochmal die Bitte oder den Dank erstmal für eure Bewertungen. Wir gehen jetzt auf Spotify auf die 100 Bewertungen zu. Wäre natürlich auch schön, wenn wir jetzt die 100. Bewertung vor der 100. Folge hinkriegen. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns mal überlegen, wie wir so die 100. Folge angehen, Jungs. Ich meine, das wird ja die erste Folge nach der Sommerpause sein.
Ja, da müssen wir gut uns was überlegen. Dann sind wir auch alle wieder technisch perfekt ausgestattet, richtig?
Ja.
Ich hoffe doch.
In diesem Sinne, ein schönes Sachsen-Pokal-Finale, bleibt sportlich. Wir hören uns dann zum Saisonrückblick in 1 bis 2 Wochen. Ihr seht das Ganze da auf unseren sozialen Netzwerken. Bleibt uns gewogen. Und bis dann. Glück auf.
Glück auf.
Glück auf.